Ich merke schon, Sebastian, dich triggert das Thema schon ein bisschen.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und Servus zum Lehmann Hüber Talk. Da sind wir wieder. Der Marc ist auch da. Servus.
Servus, Sebastian. Hallo, liebe Zuhörer. Da sind wir wieder. Und heute wird's politisch, Sebastian.
Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Zur Abwechslung mal wieder eine politische Folge. Wir versuchen ja nicht allzu politisch zu werden, rutschen dann doch manchmal ein bisschen ab. Aber wenn es große Ereignisse gibt, ja, genau, die meistens an irgendwelchen Wahlen oder sowas hängen, dann versuchen wir euch dann natürlich auf dem Laufenden zu halten. Und diesmal ist es dann durchaus ein sehr münchenlastiges Thema, aber vielleicht auch richtungsweisend für andere Städte in Deutschland, die sich an sowas dranhängen können. Denn am 22. März, das ist noch nicht allzu lange her, hat München in der Stichwahl ja seinen neuen Oberbürgermeister gewählt und es wurde Dominik Krause von den Grünen.
Genau, die einen applaudieren, die anderen heulen jetzt.
Ja.
Und wir halten uns schön raus, Sebastian. Ja.
Wir lassen öffentlich.
Wir lassen mal Taten sprechen. Gell? Ich glaube, wir geben heute mal einen Überblick, was denn so die Erwartungshaltungen sind und was denn so das Programm war vom Herrn Krause zum Thema, wie soll es auch anders sein, Immobilien. Ja, das ist wiederum unser Thema und das nehmen wir uns jetzt mal zur Brust und wollen mal schauen, was hat denn der Herr Krause, der Herr Dominik Krause so vor? Wir versuchen mal seine Vision, seine Botschaften in eine Podcast-Folge zu bringen, um einfach nochmal einen Überblick zu verschaffen. Können es die Grünen jetzt oder was wollen denn jetzt die Grünen? Und was haben Sie vor mit München und den Problemen, die wir haben in unserem, ja, zum Thema Wohnen etc. etc. Und da ist doch ein bisschen was zusammengekommen, Sebastian, und dann freue ich mich, dass wir heute mal dieses Thema auseinander wieder legen und zusammenbauen.
Genau, also man kann es letztendlich in drei Oberthemen zusammenfassen. Das haben wir jetzt mal so ein bisschen strukturiert. Über allem steht aber so das Versprechen an die Bürger, dass München nicht zur Stadt der Reichen verkommt. Und ja, jetzt wird es dann schon wieder ein bisschen spannend. Er will die Verwaltung von einer reinen Genehmigungsbehörde zu einem aktiven Schutzschild für Mieter umbauen. Also ganz stark mieterlastige Politik dürfen wir erwarten. Das war im Ansatz bisher schon so. Das ist ja auch auf Bundesebene tendenziell so. Und da müssen wir dann mal schauen, dass die Eigentümer und Vermieter nicht ganz zu kurz kommen. Aber jetzt gucken wir mal ins Einzelne rein, was er sich so überlegt hat. Ein Thema, ich steige jetzt einfach mal ein,
ja,
ist natürlich eines, was... Und wir haben das ja schon oft gesagt, auch wenn wir um das Thema Mietendeckelung, Mietpreisbremsen, Mietmarktregulierung gesagt haben, hey, damit löst ihr nicht das Problem. Wir müssen einfach schauen, dass es mehr Wohnungen gibt. Dann lösen sich die Mietpreisproblematiken nicht von ganz alleine wahrscheinlich, aber man gibt schon mal einen deutlichen Impuls in eine Regulierung vom Markt ausgehend durch Angebot und Nachfrage. Und deswegen hat er eine sogenannte 50.000-Wohnungen-Strategie auf seine Agenda. Und der erste Punkt ist der Münchner Norden, konkret der Bereich Feldmoching, Lerchenau, wo ein 900 Hektar großes Gebiet als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme umgesetzt werden soll. Da wurde wohl noch Platz gefunden für neuen Wohnbau.
Ja, und Sebastian, es muss ja der richtige Wohnbau für die richtige Zielgruppe geschaffen werden, denn Wohnbau ist schon wirklich sehr allgemein gehalten. Die Menschen, die aber, ich sage jetzt mal, nicht zu den Reichen gehören, sondern die Stadt am Leben erhalten, ja, die brauchen Wohnraum und die müssen aber auch über die Infrastruktur gut angeschlossen sein und die müssen aber auch diesen Wohnraum, der Wohnraum muss denen auch zugänglich gemacht werden, unter anderem mit einer Miete, die sich auch heute, inflationäre Bewegung, ihr kennt es selber, das Leben wird teurer und man bekommt immer weniger, dann eben auch noch eine Miete leisten können. Ich sage jetzt mal ganz provokant, Sebastian, so wie sie vielleicht vor 10 Jahren mal war. Ja, damit du einfach noch leben kannst in dieser Stadt und die anderen Kosten alle noch tragen kannst.
Genau, also dort in dieser Region sollen 20.000 Wohnungen für 60.000 Menschen entstehen. das wäre schon mal ein guter Anfang. Und eben auch wirklich als durchmischtes urbanes Viertel mit U-Bahn-Anbindung, Infrastruktur etc. Also da soll wirklich was Großes aus dem Boden gestampft werden. Aber du hast das Richtige gesagt, Marc. Es ist halt immer die Frage, wie wird gebaut, zu welchen Kosten wird gebaut, und wie wirkt sich das halt auf die Mietpreise aus? Denn Wohnraum schaffen für 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter ist zwar zusätzlicher Wohnraum, aber dann doch auch eher für die in Anführungszeichen Reichen. Also mal gucken, was daraus wird. Also da hätten wir schon mal die ersten 20.000 Einheiten. Wo kommen die nächsten 10.000 her?
Also hier ist wohl der Plan vom Herrn Krause, dass er Büro zu Wohnraum wandeln möchte. Also eine Offensive, die, man spricht hier von 10.000 Einheiten. Also München hat aktuell rund 1,8 Millionen Quadratmeter leerstehende Büroflächen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hänge ich jetzt mal noch einen Quadratmeterpreis dahinter. Dann kommen da einige Millionen raus, Sebastian. Und der Herr Krause argumentiert so, dass in Zeiten von Homeoffice braucht nicht jeder seinen Glaspalast. Finde ich jetzt auch ein bisschen, ist ein bisschen pauschal, die Aussage. Aber er plant tatsächlich zur Unterstützung dieser Umwandlung eine Agentur, die den Eigentümern hilft, leere Etagen unkompliziert in Studentenapartments oder kleine Wohnungen umzubauen. Also da leuchten bei mir ja alle Lampen, Sebastian, wenn es dann um die Bürokratie geht, ob dann diese Umwandlungsagentur denn auch so Themen wie Brandschutz, Fluchtwege und irgendwelche, du weißt ja, was es alles gibt, will euch jetzt nicht langweilen, dann einfach so behördlich mal durchwinkt. Da mache ich mir so meine Gedanken. Ich finde es aber positiv, nicht falsch verstehen, dass diese Idee umgesetzt wird, weil dieser Leerstand, das wissen wir, der ist da. Und ja, die haben natürlich auch einen Steuereffekt. Ich glaube, dass manche Immobilien im gewerblichen Bereich absichtlich leer stehen. Gerüchteküche Ende. Aber es kann aber auch sein, dass diese Lagen natürlich hervorragend für Wohnungen geeignet sind. Und ich bin gespannt, ob sich daraus auch Investoren finden, Sebastian, die das dann auch umsetzen wollen können und wollen. Ja? Weil am Ende muss für denjenigen, der es umbaut, auch was rausspringen.
Genau, also es werden jetzt nicht alles städtische Unternehmen machen. Da kommen wir zwar wahrscheinlich unten auch nochmal ein bisschen drauf, dass er wieder ein bisschen mehr in die öffentliche Hand geben will. Aber ich sehe auch nochmal, also wurde mir mal erklärt von Architekten, dass gerade diese klassischen Büroetagen, die es ja meistens sind, die leer stehen. Es steht ja jetzt nicht das 50 Quadratmeter Altbaubüro in Schwabing leer. Dafür gibt es Nachfrage, sondern wirklich diese, ja, wie er es nennt, Glaspaläste, diese Bürotürme, Großraumbüros, dass die ganz andere Anforderungen haben. Du hast schon ein paar Stichworte gesagt, aber auch zum Thema Belichtung. Du hast eigentlich viel zu große Flächen mit zu wenig Fensterfronten, um daraus wirklich attraktives Wohnen machen zu können. Du musst da also wieder irgendwelche Atrien und Lichthöfe reinschneiden etc. Und da sind wir dann schon wieder bei Kosten, wo Abreißen und Neubauen zwar nicht ökologisch nachhaltig ist, aber wirtschaftlich oft ungefähr aufs Gleiche rauskommt.
Also ich bin dafür, dass man, und da reden wir auch von 60er, 50er Jahre Bürobauten, die auch so ein bisschen Sanierungsfälle sind. Ja, ich bin dafür, dass dieser Wohnraum auch dafür genutzt werden kann oder diese Büroräume dafür genutzt werden kann für sozial Schwache, ja, die einfach jetzt mal eine Übergangslösung brauchen für ein, zwei Jahre, wo du vielleicht auch, ich sage jetzt mal, gewisse Gruppen unterbringen kannst, die einfach im Niedriglohnsektor sind, ja, wo einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Komfort zwar da ist, aber jetzt daraus nicht eine Mittel- oder Luxusklasse-Wohnung gebaut wird. Und ich glaube, es wird sich keiner beschweren, Sebastian, der gerade nach Deutschland kommt, geflüchtet ist oder whatever, wenn er da dann wohnen kann für angemessenes Geld. Und ich finde, ja, wie ich schon oft gesagt habe, es ist halt so, München bleibt auch nur am Leben, wenn es Leute gibt, die die Jobs auch machen, die es in München so gibt. Und die brauchen einen Wohnraum. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Wohnraum in der Stadt und die Büroflächen sind nun mal in zentraler Lage, dass das schon eine attraktive Lösung sein kann. Also fände ich gut. Also da wäre ich sogar, ich würde sich das grüne Fähnchen heben, aber ich würde sagen, ich würde das sehr begrüßen, wenn diese Umwandlung
aber
stattfindet.
Dazu, Dazu auch noch ein Einwand. Alles, was jetzt umgewandelt wird, günstig vermietet wird, muss irgendwo gegenfinanziert werden.
Genau.
Und das muss die Stadt machen. Das macht die Stadt aus Steuergeldern. Und aus Steuergeldern braucht es nämlich dann doch wieder die Reichen, die die Steuern zahlen. Das nur so als Side Note.
Ja, genau. Dann werden die Parkgebühren wieder erhöht, Sebastian. Dann kannst du wieder unterstützen.
Ja, das gut, dass wir hier nur einen Podcast machen über den Immobilienbereich aus seinem Programm ja. Und nicht, wie vertreibe ich Autofahrer aus der Stadt.
Ja, aber gut. Genau. Anderes Thema, also, nicht unser Thema. Ja. Ne?
Genau. Damit haben wir jetzt schon mal 30.000 Einheiten, fehlen noch 20 und da geht es nach dem Motto ja. Hoch statt breit. Etwas, was ich durchaus eigentlich relativ uneingeschränkt unterstütze, dieses Thema keine neuen Wiesen versiegeln, Klammer auf, 900 Hektar Feldmoching, Klammer zu, werden Wiesen versiegelt, aber darüber hinaus gerne im Bereich Nachverdichtung, Aufstockung gehen, zum Beispiel Supermärkte, eingestöckige Wohngebäude aufstocken etc. Da, wo die Infrastruktur schon ist, wo schon gewohnt wird, etwas mehr aufstocken. Und da habe ich, glaube ich, vor ganz vielen Monaten, vielleicht sind es auch schon Jahre, in einem Podcast mal gesagt, wenn du dir überlegst, wie viel Wohnraum entstehen könnte, wenn du in diesen Stadtrandvierteln nicht nur Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss bauen dürftest, was ja, oh, jetzt kommt eine Schätzung, 70% oder lass es 50% der Münchner Stadtfläche sind Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss. Wenn du hier Erdgeschoss, zwei Obergeschosse und Dachgeschoss bauen dürftest, verschandelst du immer noch nicht das Bild dieser Viertel, aber du hast plötzlich Millionen von Quadratmetern mehr zur Verfügung.
Ja.
Wo die Infrastruktur schon ist, wo die Erschließung schon liegt, etc.
Ich kann mir vorstellen, bin kein Architekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Statiker jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, man kann doch nicht einfach alles auf einen Supermarkt draufbauen. Ich weiß, dass der Gewerbebau für Hallen oder so Supermärkte, das ist eine einfache Geschichte mit Trägern, die tragen nur eine gewisse Last. Ja, da ist die Dachlast auch, glaube ich, etwas geringer. Das ist ein schönes Flachdach meistens. Ich weiß gar nicht, ob diese Supermärkte so gebaut sind, dass da noch viel drauf gebaut werden kann. Sebastian, bin kein Statiker, aber vielleicht hat ja jemand von euch, vielleicht ist ja ein Statiker dabei, der uns zuhört. Der darf uns gerne mal dazu schreiben auf info@lehmannhuber.de. Wie seht ihr das mit den Supermärkten? Lassen die sich so einfach aufstocken oder ist das dann, baue ich es dann gleich nochmal neu?
Das sehe ich eben ab und zu mal, also da, wo ich aufgewachsen bin, stand auch an der Ecke ein einstöckiger Supermarkt, der wurde dann auch weggerissen, es wurde ein mehrstöckiges Gebäude gebaut und ins Erdgeschoss kam wieder der Supermarkt rein, aber dann hast halt auch mal während der Bauzeit von 2 Jahren fehlt halt ein Supermarkt.
Aber die Luft drüber, über diesen Supermarkt, der ist halt für die nächsten 10, 20 oder 100 Jahre einfach besser genutzt, ja, und da gebe ich dem ganzen Thema schon recht. Ich bin gespannt, was draus wird. So, und jetzt, lieber Sebastian, kommt ja noch ein Thema vom Herrn Krause, dass er, ich sage jetzt einmal, früher hat man es Verpetzen genannt in der Schule. er möchte einen Mietwuchermelder einrichten, der so leicht zugänglich ist, dass sogar der nicht lesen und schreiben kann, sich dort beschweren kann und sagen kann, hey, ich habe das Gefühl, meine Miete ist so, ich werde hier, glaube ich, von meinem Vermieter mit einer ungerechten Miete belangt. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, als es so einige Online-Portale gab, die damit geworben haben, dass sie Rechtsvertreter im Hintergrund haben, die dann deine Miete prüfen, ob du denn zu viel zahlst oder nicht. Also das Aufhetzen des Mieters gegen den eigenen, gegen den Eigentümer und gegen den Vermieter, so nenne ich's. Ich finde, aber das ist nur meine Meinung, man muss schon die richtige Nase anpacken oder das Problem richtig angehen. So wie es jetzt kommen soll, und du wirst gleich ein paar Takte dazu sagen, weiß ich nicht, ob das das richtige Ende findet, ja? Oder die Wirkung.
Genau, vielleicht zur Einordnung nochmal, ich glaube, über das Thema Mietpreisbremse müssen wir nicht viel reden. Das heißt, es ist grundsätzlich mal legal, Wohnungen so zu vermieten, dass du 10%, also maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete laut Mietspiegel liegst. Wenn du darüber liegst, zwischen 10% und 50% spricht man von überhöhter Miete. Und wenn du 50% und mehr über der Mietspiegelmiete liegst, bist du im Bereich Mietwucher.
Ja.
Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, mal vielleicht darf man mich korrigieren. Also grundsätzlich ist überhöhte Miete etwas, wo der Mieter rügen kann und dann muss man die überhöhte Miete für einen gewissen Zeitraum, ich glaube 2,5 Jahre, zurückbezahlen. Hat sonst jetzt noch nicht so viel an Strafen zu befürchten. Vielleicht Ordnungswidrigkeit oder sowas, aber wenn du mehr als 50% über der Mietspiegelmiete vermietest, begehst du eine Straftat und bist vorbestraft, wenn du mietwuchermäßig vermietest. Hm. Jetzt ist der Münchner Mietspiegel, Gott sei Dank, sagt ich als
mittlerweile, Sebastian,
eher Vermieter denkender, also ich als Vermieter, ist der Mietspiegel relativ gut in München darin, die Marktmiete abzubilden.
Mittlerweile.
Wir sind nicht bei 100%,
ja, ja.
Aber ich würde mal sagen, wenn man alle Wohnungen nimmt, bildet er ungefähr 80% ab. Damit bist du dann, wenn du Marktmiete nimmst, immer noch 20-30% drüber. Und wenn jemand meint, 50% über der einigermaßen den Markt abbildenden Miete nehmen zu müssen, also sagen wir mal, der Mietspiegel sagt 16-17 Euro und du nimmst 24-25-26, dann ist es natürlich schon sehr viel. Ich bewerte das jetzt mal nicht, aber da sage ich 50% drüber, dass man dem Einhalt gebieten möchte in der breiten Masse, finde ich okay.
Also was hat jetzt der Herr Krause vor? Danke Sebastian nochmal für die Ausführung. Ich glaube, da waren also auch wieder 2, 3 Sachen dabei, die viele nicht wussten. Es gibt nämlich schon einen Unterschied, überhöhte Miete, Mietwucher. Gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Also er stellt sich folgendes Tool vor. Er möchte ein digitales Werkzeug planen, das Immobilienportale scannt. Und der Algorithmus findet dann Angebote, die deutlich über der gesetzlich zulässigen Mietpreisbremse liegen. Und dann würde die Stadt aktiv werden, von sich aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Stadt noch so viele Leute hat, die das dann übernehmen. Klammer auf, tatsächlich KI, Fragezeichen, Klammer zu. Ja? Aber ich nenne es jetzt mal so, wie es geplant ist, ohne es zu kommentieren. Und die Beratungsstelle, das ist der zweite Punkt, die hier eingerichtet werden soll, ist quasi eine Anlaufstelle im Rathaus. Das klingt schon fast ganz klassisch, ganz weit weg von KI. Und die Betroffenen sollen dort eben beraten werden und können quasi, im Namen der Stadt gegen schwarze Schafe unter den Vermietern vorgehen. Ich weiß nicht. Das ist jetzt dieses Verpetzen-Thema eher. Und damit soll also, glaube ich, oder so ist es vor, so hat das vor, eine Botschaft an den Immobilienmarkt, Klammer auf, Vermieter, Klammer zu, gesendet werden. Wucher lohnt sich in München nicht mehr. Also hier wird eine Keule rausgeholt, die heißt, du kannst dich jetzt hier verpetzen. Übrigens, wir machen dir den Weg zum Verpetzen noch ein bisschen leichter. Ähnlich wie damals, als diese Portale rauskamen. Du kannst hier deine Miete prüfen und dann sagen wir dir, ob du zu viel zahlst oder nicht. Und diesmal ist es dann die Anlaufstelle im Rathaus. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Person im Rathaus dich warm anziehen muss, wenn da eine sitzt. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere wird dorthin gehen, aber was kommt denn dann? Löst denn das Problem, Sebastian? Ich sage nein. Ich glaube es nicht.
Ja, also genau. Damit haben wir nämlich immer noch wieder nicht mehr Wohnraum und es hilft immer noch nicht, eine Wohnung zu finden, wenn ich bisher keine Wohnung finde. Aber okay, ein Thema, was vielleicht doch aber ein bisschen mehr wieder den Mietmarkt Richtung der Nachfrage verschiebt, ist die Eindämmung des möblierten Wohnens.
Oh ja. Tolles Thema, Sebastian. Da haben wir ja auch in vielen Jahren viel Diskussionen mit unseren Kunden geführt, ja, zu dem Thema.
Genau, also auch das muss man wieder ein bisschen einordnen. Ich glaube nicht, dass es in München zu viele möblierte Wohnungsangebote gibt. Ich glaube aber, dass es an den falschen Stellen, in den falschen Stadtteilen falsche Wohnungsgrößen gibt, die möbliert angeboten werden.
Ja.
Also da geht Angebot und Nachfrage aneinander vorbei. Ein möbliertes 30 Quadratmeter Apartment in Schwabing für 1.500 Euro pro Quadratmeter, warm, wird Nachfrage finden.
Also nicht pro Quadratmeter, so sondern pro Wohnung.
Nee, genau, richtig, genau.
Ja. Alte Verkäufer, so, Krankheit.
So weit sind wir noch nicht.
Ja, genau.
Passt schon. Da glaube ich, wird es Nachfrage weiterhin oder würde es Nachfrage auch weiterhin geben. Die möblierte Vier-Zimmer-Wohnung in Neuperlach mit den alten Bauernmöbeln von der Oma, von denen man sich nicht trennen will, die hat jetzt schon viel Leerstand und wird auch weiterhin viel Leerstand haben. Deswegen
extremes ja, Beispiel, ja.
Mhm. Ja, genau. Und alles dazwischen regelt der Markt
ja.
bisher.
Ja.
So, nun ist ja das möblierte Vermieten und das Wohnen auf Zeit kein rechtsfreier Raum, auch wenn es oft so dargestellt wird. Das wäre dann aber nochmal eine separate Folge. Hier geht es jetzt darum, dass eine vermeintliche Umgehung der Mietpreisbremse durch möbliertes Wohnen auf Zeit gestoppt werden soll. Und zwar, indem es in Milieuschutzgebieten genehmigungspflichtig werden soll, möbliert auf Zeit zu vermieten. So, Milieuschutzgebiete sind besondere Viertel in München, in denen es eine sogenannte Erhaltungssatzung gibt, wo sehr stark eingeschränkt ist das Thema Aufteilung von Mehrfamilienhäusern in einzelnen Wohnungseigentümer, das Thema gedeckelte Miethöhe, das Thema, wie viel darf ich sanieren, darf ich Luxus sanieren, darf ich zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus Balkone einbauen etc. Das ist in diesen Gebieten sehr stark geregelt. Schaut euch einfach mal im Internet an, googelt mal nach Milieuschutzgebiete München oder Erhaltungssatzungsgebiete München. Da seht ihr eine Karte, welche davon betroffen sind. Es ist noch nicht die ganze Innenstadt, aber doch wesentliche oder ja, bedeutende Teile davon.
Sebastian, kurze Frage. Wir reden hier über möbliertes Vermieten, aber wir müssen auch gleichzeitig auch darüber sprechen, über die Laufzeiten der Vermietungen.
Genau darauf wollte ich hinaus. Guter Punkt. Hier wird nämlich, wie so oft, zwei Sachen in einen Topf geschmissen, nämlich genau. Das Thema Möblierung und das Thema Befristung. Ich will mich jetzt, wie gesagt, nicht zu dem Thema zu sehr in die Details begeben, weil das ist eine Folge für sich. Aber möbliertes Wohnen kann auch unbefristet stattfinden und theoretisch kann Wohnen auf Zeit auch unmöbliert passieren. Ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil eine Wohnung für 6 Monate anzubieten ohne Möbel wird jetzt nicht unbedingt die Nachfrage finden. Aber hier ist auch noch deutlicher Bedarf am Nachschärfen. Das ist für mich auch eher so ein bisschen sehr populistisches, ich werfe mal ein übles Wort oder eine üble Nische in den Ring, um damit Politik zu machen.
Das möblierte Wohnen ist ja wie die Sau durchs Dorf getrieben worden, Sebastian, und ist ja schuld daran, Ferienvermietung, Airbnb und wie sie alle heißen, sind schuld daran, dass wir hier keinen Platz zum Wohnen haben. Erinnere dich an die Diskussionen auf Mallorca, ja, wo die Leute auf die Straße gegangen sind. Übrigens, kleiner Ausflug nach Spanien. In Spanien, wenn du deinen Neubau vermieten möchtest, und zwar bis 3 Monate, das nennt man dort Short-Time-Rental, dann bist du, brauchst du eine Lizenz. Ab dem 3. Monat und einen Tag Vermietungsdauer brauchst du keine Lizenz. Das heißt also, die Steuern in Andalusien schon, wer will diese darf diese Wohnanlage Ferienvermietung betreiben oder nicht, entscheiden tut es da aber nicht die Stadt, sondern die WEG. Das heißt, alle Eigentümer entscheiden, es ist okay, wenn hier jemand eine Art Ferienvermietung oder Kurzzeitvermietung macht. In Spanien laufen die Mietverträge in der Regel 12 Monate und werden dann wieder um 12 Monate verlängert. Das ist ein anderes System ein bisschen, aber zum Thema unbefristet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich würde mir wünschen, ja, bei diesem Punkt, dass nochmal, wie du gesagt hast, nachgeschärft wird und zum möblierten Wohnen bitte nochmal genauer hingeschaut wird. Was verhindert denn jetzt wirklich tatsächlich Wohnraum?
Ja. Aber auch da nochmal, weil du da nämlich auch gerade zwei Sachen ein bisschen vermischt hast. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Wohnen auf Zeit und Ferienvermietung. Also Airbnb ist wirklich so die tageweise, wochenweise Vermietung. Wohnen auf Zeit ist klassischerweise so zwischen 1 und 6 Monate. Das ist dann ein Mietverhältnis auf bestimmte Dauer, im Gegensatz zu Mietverhältnis auf unbestimmte Dauer. Und da sind die Regeln jetzt schon sehr eng, was unter die bestimmte Dauer fällt und welche Gründe es dafür gibt. Aber wie gesagt, anderes Thema.
Ja.
Und für das Thema Ferienvermietung Airbnb gibt es ja jetzt schon die Zweckentfremdung oder Zwecksentfremdungsordnung, Gesetz, weiß ich nicht genau. Das ist ja jetzt auch schon deutlich reguliert. Schaut da mal rein, da haben wir mal einen Artikel dazu gemacht, letztes Jahr Ende September zur Wiesn. Was ist denn an Kurzzeit Ferienvermietung in München erlaubt? In seiner eigenen Wohnung, in einer angemieteten Wohnung, ein Zimmer, 28 Tage im Jahr und so weiter.
Und Sebastian, also das gerne da nochmal nachlesen. Das Thema werden wir nicht weiter öffnen. Wir werden jetzt weitergehen zum nächsten Punkt. Aber eins möchte ich noch in den Raum schmeißen für irgendwann mal. Wann beginnt denn Möblierung und wo hört sie auf? Ja, also gibt ganz spannende Fragen. Ab wann ist denn eine Wohnung wirklich möbliert? Und ab wann nicht mehr? Ja, also ich lasse das mal so stehen, lass uns einfach weitergehen zum nächsten Punkt, damit der Herr Krause hier, damit wir das Thema mal noch abwickeln können.
Aber es ist gut, dass wir das jetzt mal so ein bisschen angerissen haben,
ja, weil
euch da draußen dafür zu sensibilisieren, macht schon Sinn. Denn dieser Mythos, wenn ich möbliert vermiete, gilt die Mietpreisbremse nicht, ist Unsinn. Genauso wie das Thema, wenn ich befristet vermiete für 12 Monate oder 18 Monate, darf ich das überhaupt? Nein oder ja?
Und welche wie viel Gründe darf ich, und so weiter. Wie viel mehr Miete darf ich verlangen, wenn Möbel
drinstehen?
Das
wäre der dritte Punkt. Ja? Genau, weil so diese, ich vermiete das möbliert, egal was und wie groß und wo es in München ist, das hören wir einfach sehr oft.
Ja.
Und dann sagen wir, nein, passt da nicht. Und Vorsicht, ganz, ganz dünnes Eis. Aber genug dazu.
Jetzt der letzte Punkt, Sebastian. Der Herr Krause hat noch eine ganz tolle Idee, die ich auch begrüße, denn hier hat es eine Mega-Fusion gegeben, aber gleich dazu. Die Stadt sollte doch als Vermieter oder Vermieterin auftreten. Das heißt also, die Stadt verantwortet jetzt das Thema neues Wohnen, mehr Wohnraum und hat die städtischen Gesellschaften GWG und GEWOFAG fusionieren lassen. Oder sollen fusionieren und dann unter Herrn Krause zur Speerspitze der Wärmewende werden. Was hat denn das Wort Wärmewende jetzt damit zu tun, Sebastian?
Ja, weil der Plan ist, dass jedes Dach einer städtischen Wohnung eine Photovoltaikanlage bekommen soll.
Da haben wir schon.
Und nicht nur wegen Klimaschutz, sondern auch Senkung der Nebenkosten, indem der dort produzierte Strom den Mietern kostengünstiger zur Verfügung gestellt werden soll. So, jetzt rechnen wir mal die Dachflächen von städtischen Wohnungen aus, multiplizieren es mit dem Preis pro Kilowatt Peak und dann wissen wir, wie viele Millionen die Reichen der Stadt an Steuern wieder zahlen müssen, damit diese Anlagen da aufgestellt werden können.
Ja, ich merke schon, Sebastian, dich triggert das Thema schon ein bisschen und
ich versuche halt immer eine Ecke weiter zu denken.
Ja, klar.
Man
kann ja auch nicht nur grün denken. Es gibt auch andere Seiten, die klar eine Rolle spielen und die Kunst ist es ja, beides zusammenzubringen, aber um Gottes Willen, ich meine, wenn du dir umschaust gerade, es wird schon auf Bundesebene, kommt schon sehr wenig zusammen, was Sinn macht. Also ich bin mal gespannt, was da auf München wirklich zukommt.
Und eine Sache, die ich aber tatsächlich spannend und positiv finde, gerade für uns als Erbbaurechtsmakler zu einem signifikanten Anteil. Krause will städtische Grundstücke nämlich nicht mehr an die Höchstbietenden verkaufen, um Geld in die Kassen zu spülen, sondern im Eigentum der Stadt behalten und fast ausschließlich per Erbbaurechte vergeben. Und zwar an Genossenschaften, nicht zum Einzelnen. Einzeleigentum, Volleigentum. Das Thema Genossenschaften können wir vielleicht auch nochmal beleuchten in einer der nächsten Folgen. Was ist überhaupt so eine Wohnungsbaugenossenschaft? Wie funktioniert die? Also alles halt wieder deutlich sozialistischer. Also das Thema Erbbaurecht finde ich interessant. Wobei es da auch wieder auf die Ausgestaltung der Konditionen kommt. Wenn da jetzt wieder ein Erbbaurecht oder ein Erbbauzins bei rauskommt,
von 300 bis 400 Euro,
der Stadt gefällt,
genau.
und du zahlst dann für eine größere Wohnung 500 bis 1000 Euro Erbbauzins, dann kannst du ja auch gleich wieder eine richtige Wohnung kaufen. Aber klar, die Genossenschaften würden dann wahrscheinlich eher vermieten. Und da ist auch wieder die Frage, zu welchen Konditionen.
Sebastian, du kannst dich sicherlich an eine dieser Folgen erinnern, das Stichwort die Wieso-Sendung, die wir kommentiert haben zum Thema, wie es Münster macht. Kannst du dich erinnern? Hier hat die Stadt ja ein vorbildliches Modell auf die Beine gestellt. Das machen sie schon seit Jahren. Da bekommt das städtische Grundstück der Bauträger, der den niedrigsten Mietpreis anbietet für das, was er dort baut. Der bekommt den Zuschlag. Das heißt also, der Bauträger legt die Kalkulation ganz offen dar und muss dann diesen Mietpreis auch unterschreiben. Er verpflichtet sich dazu, so zu bauen, dass dieser Mietpreis eingehalten werden kann. Und so plant die Stadt in Münster regelmäßig Wohnungen für seine Studenten, aber auch für alle anderen Bevölkerungsschichten, je nach Einkommen. Ja, und das fand ich damals schon eine geile Idee. Lieber Herr Krause, falls Sie jetzt tatsächlich zuhören sollten, wenn es dann jetzt kein Erbbaurecht werden sollte, wäre das doch auch mal eine Maßnahme. Treffen Sie sich doch mal mit dem Bürgermeister von Münster und quatschen Sie das Thema mal durch. Ich glaube, das könnte hier und da auch gut funktionieren. Vielleicht.
Letzter Satz zum Thema Genossenschaften. Also die Idee ist ja, dass diese Genossenschaften ihren Mietern lebenslang günstige Mieten garantieren sollen, weil sie keinen Profit erwirtschaften müssen. So, klingt auch erstmal toll. Profit ist ja was ganz Doofes aus der Sicht von vielen Leuten. Wenn man jetzt aber mal schaut, wie hoch ist denn der Profit von so einer Neubau-Wohnungsbaugesellschaft? Wenn sie jetzt wirklich rein kapitalistisch denkt, dann haben die da vielleicht irgendwo eine Marge von, lass es 10% sein. Dann zieh mal von einer realistisch kalkulatorischen Neubaumiete von 30 Euro, konkretes Beispiel, Berg am Laim wird für 30 Euro kalt Neubau vermietet. Zieh davon mal 10% ab, dann vermietest du für 27 Euro. Lass es 20% sein, dann vermietest du für 24 Euro. Damit ist noch keinem sozial Schwachen geholfen.
Ja, das ist leider nicht die Lösung und bis jetzt, wenn jetzt nicht irgendwie ein günstigeres Bauen ums Eck kommt, Sebastian, also ich meine, dass man, ich übertreibe jetzt mal, auf einmal aus Pappe bauen kann oder es ein neues günstiges Baumaterial gibt, ja, das sich aufblasen lässt. Und in dem sich dann wohnen lässt. Oder wenn das Holz nicht deutlich billiger wird. Oder. Also irgendwo in der Kette müsste es eigentlich einen deutlichen Schritt geben in eine andere Richtung. Wenn das nicht günstiger wird, dann sehe ich da auch schwarz, dass das mit der Genossenschaft funktioniert.
Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Fazit dieses Programms. Von der Grundidee sind da echt gute Sachen drin.
Ja.
Ich würde sogar sagen, die meisten Sachen sind gut. Problem ist nur, dass das alles halt wieder sehr idealistisch ist. Das wirkt wunderbar auf Wahlplakaten, wenn man noch nicht drüber reden muss, wer finanziert's. Die Stadt selber hat jetzt kein Geld, gerade auf dem Festgeldkonto, um Wohnbau zu betreiben, um Wohnungen umzuwidmen oder Büros umzubauen, Photovoltaikanlagen zu bauen, um Genossenschaften zum Bauen zu bewegen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Es muss entweder irgendwo anders gespart werden, wer weiß wo, oder es muss über Steuern von den anderen kommen, die, tada, Profite machen mit ihren eigenen Businesses.
Ja.
Und Stichwort Gewerbesteuer.
Genau.
Und das ist einfach die Frage, wie soll all das, was erstmal gut klingt, am Ende finanziert werden? Von wem? Über welche Zeitspanne? Wie lang dauert die Bürokratie im Hintergrund, bis das alles steht? Woher sollen die Baufirmen, Handwerker, Photovoltaikproduktionen etc. kommen so schnell in der Masse, dass das in den nächsten Jahren wirklich schon einen Effekt hat? Also, es ist der bisher aggressivste Versuch, den Markt zu regulieren und das Angebot durch Umwidmung etc. und Neubau zu erhöhen. Aber es muss jetzt auch erstmal gemacht werden. Und ich bin da skeptisch, dass man da wirklich etwas spüren wird in den nächsten 4 Jahren. Ich weiß nicht, auf wie viele Jahre ist der Bürgermeister gewählt? 4, 5, 6? Irgend sowas.
Da überfragst du mich jetzt. Aber
ja, der Herr Reiter war so lange dabei, ja, dass man schon gar nicht mehr weiß, wann die letzte Wahl war.
Genau.
Aber das muss halt erstmal jetzt umgesetzt werden. Und da bin ich gespannt.
Also wir messen es einmal, Sebastian, indem wir in circa einem Jahr nochmal eine Folge machen dazu. Wir tragen uns das ein als schöne Wiedervorlage und werden dann mal 12 Monate zurückblicken, was denn aus dieser Wohnoffensive von Herrn Krause geworden ist. Ja, und damit entlassen wir euch heute aus dieser Folge.
Und uns auch.
Und uns auch. Und hoffen, dass diese politische Folge nicht zu politisch war für euch, dass es trotzdem interessant war, wie es uns jetzt hier in München ergeht. Wir werden es sehen, Sebastian. Wir sind positiv. Wir sind in dem Immobilienmarkt tief drin. Und wenn sich was tut, bekommt ihr bei uns immer natürlich Infos. Und wir stehen euch auch rund um die Immobilie gerne zur Verfügung.
Ich habe schon gedacht, du sagst jetzt rund um die Uhr. Das wäre nämlich falsch. Aber rund um die Immobilie gerne.
Nein. Also, danke fürs Zuhören. Servus. Und
bis zum nächsten Mal
beim Lehmann-Hüber-Talk. Ciao.
Ciao.
Lehmann-Hüber-Immobilien. Entscheidend besser.